Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Argentinierin Pola Oleuczarak hat bei uns 2016 mit ihrem zweiten Roman von sich reden gemacht, mit dem Abenteuer- und Bildungsroman Kryptozän. Jetzt legt der Verlag Klaus Wagenbach ihr schon 2008 erschienenes Debüt nach, den Campusroman Wilde Theorien. Christoph Orem sagt, worum es geht.
Wilde Theorien ist bevölkert von einem verrückten niederländischen Anthropologen, Computernerds und hochtalentierten Außenseitern. Eine namenlose Ich-Erzählerin hält dieses sonderbare Sammelsurium an Stimmen zusammen. Sie ist eine junge Philosophiestudentin in Buenos Aires und erinnert an die Autorin selbst. Die junge, schöne Überfliegerin hat es sich in den Kopf gesetzt, die fast vergessene Theorie eines vor 100 Jahren im Dschungel verschollenen niederländischen Anthropologen derart zu verbessern, dass sie als Welterklärungsformel dienen kann. Letzter und recht müder Vertreter der Theorie der sogenannten egoischen Übertragung ist Professor Augusto Garcia Roxler.
Die junge Nachwuchshoffnung, die sprungbereite Tigerin des Hörsaals, moi, entwickelte ein Interesse an dem betagten Tier, dem aufs Abstellgleis geratenen Professor Augusto. Und jetzt, alors, ist alles anders. Meine verkehrte Romanze mit Garcia Roxler nahm eine entscheidende Wendung. Mit der Tatkraft, die man nur an humanistischen Fakultäten erlangt, und dem Elan meiner Jugend stürzte ich mich in die Aufgabe, das Potenzial seiner Theorie auszuloten. Garcia Roxler höchst selbst ließ sich erweichen, mir die Kopie eines bahnbrechenden in der Revista de Philosophia Continentale publizierten Artikels zuzusenden, den ich dem Autor später zurückschickte. Begleitet von spärlichem Lob und einem langen Anhang von Anmerkungen.
Die Ich-Erzählerin teilt ihre wilden Theorien im Laufe des Romans in inneren Monologen mit. Das liest sich oft beinahe essayistisch und ist nicht viel mehr als ein intellektuelles Glasperlenspiel, bei dem die Erzählerin mit den großen Namen der Philosophiegeschichte um sich wirft. Oft taucht in Oleuczaraks Roman der sogenannte schmutzige Krieg auf. Dieser brutalen Säuberungsaktion der Militärjunta fielen Mitte der 70er Jahre je nach Schätzung zwischen 9.000 und 30.000 Personen zum Opfer. Oleuczaraks respektloser Umgang mit den Vertretern der linken Stadtguerilla, die gegen die Diktatur kämpften, hat den Roman beim Erscheinen 2008 in Argentinien zu einem Politikum gemacht. Ein Beispiel für teils beißenden Spott sind etwa fiktive Briefe einer Studentin. Diese führte in den 70er Jahren Tagebuch in Form von Briefen an Mao Zedong. Sie verschlüsselte den Namen des Kommunistenführers, indem sie nur einen Buchstaben ändert.
Lieber Mo, es liegt irgendetwas wie Zittern, Aufruhr, Wahnsinn und Zukunft in der Luft. Leben, muss man vielleicht sagen. Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen, diese Söhne. Wir erleben beschissene Tage, Mo, schwarze Tage, persönlich wie politisch. Zwischen mir und L-Punkt läuft es nicht besonders gut. Es fällt uns immer schwerer, einander nahe zu kommen. Außerdem glaube ich, dass er eine andere hat.
Im Folgenden geht es dann mehr um die Beziehungskrise als um das Schicksal des Landes oder derjenigen, die diesem schmutzigen Krieg zum Opfer fallen. Was ein bedeutendes zeithistorisches Dokument sein könnte, der Bericht einer Augenzeugin, entpuppt sich als Soap Opera. Die Briefe stammen von der Tante einer Kommilitonin der Ich-Erzählerin. Kamtschowski heißt sie und spielt in einer weiteren Erzählebene eine große Rolle, in der eine Außenseiterromanze zwischen ihr und einem gewissen Pablo geschildert wird. Die beiden Freunde mit Spitznamen K. und Papst entstammen ganz der Dimension eines Campusromans. Sie treiben sich in der Clubszene herum, um soziologische Theorien in der Praxis zu überprüfen. K. gelangt schließlich zu fragwürdiger Berühmtheit, nachdem sie von der Modedroge Ketamin betäubt auf einer Toilette von mehreren Clubgängern vergewaltigt wird.
Was diese männlichen Vektoren anzog, war ihr Körper. Diese Gewissheit entflammte sie innerlich. Dass sie begierig darauf waren, eine Schnittstelle mit der Geometrie ihres Fleisches zu bilden, dass die Vektoren sich in ihr und auf sie zukreuzten, das Zentrum der Projektionen, hieß in gewisser Weise, dass sie ihr untergeordnet waren. Einer von denen, die hereinkamen, filmte die Szene mit dem Handy. Tage später konnte man das Video irgendeine.avi von mehreren Blogs und Websites herunterladen.
Solche drastischen, oft ins Pornografische abrutschenden Passagen wechseln sich ab mit satirischen, die das Hochschulmilieu aufs Korn nehmen. Gegen Ende findet die Clique rund um die Ich-Erzählerin eine Möglichkeit, Stadtguerilla-Aktionen durchzuführen und den Krieg gegen die herrschende Klasse erneut aufzunehmen, wobei sie dazu nicht die Wohnung verlassen, sondern Google Earth kapern. Computernerds sind hier die heutigen Revolutionäre. Eine Idee, die Pola Oleuksarak in ihrem zweiten Roman Kryptozän weiterführt. Dass der Wagenbach Verlag mit Wilde Theorien nun ihren 13 Jahre alten Debütroman dem deutschen Publikum zugänglich macht, dürfte dem Anklang geschuldet sein, den ihr süffigerer zweiter Roman bei Kritik und Publikum fand. Oleuksaraks Wilde Theorien ist für eine deutsche Leserschaft deutlich schwerer zu erschließen. Das liegt ausdrücklich nicht an der sehr gelungenen Übersetzung von Matthias Strobel. Der wortgewaltige Stil voller drastischer Bilder, Perspektivwechsel und fragmentarischer Handlungsfetzen ist durchaus faszinierend. Wenn sich die Ich-Erzählerin dann aber in philosophische Thesen versteigt und auf eine Epoche rekurriert, die man sich in Deutschland wohl erst anlesen muss, bleibt zu sagen, ein Roman, der die Leserschaft herausfordert. Eine Herausforderung, die man annehmen sollte.
Sagt Christoph Ohrim über Wilde Theorien von Pola Oleuksarak. Matthias Strobel hat den Roman aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Er ist bei Wagenbach erschienen.